Schokolade fürs Ohr.
Damals, zu Schulzeiten, war ich in meinem Freundeskreis der Erste, der vom Heiraten, Kinderkriegen, Baumpflanzen und Hausbauen gesprochen hat. Besonders aufs Heiraten war ich scharf, denn in Filmen sah es ja immer so toll aus. Alle kommen zusammen, feiern die Liebe und das Leben. Ja, ich hatte damals eine naiv-romantische Sicht auf die Welt, weshalb mich meine Freunde und Freundinnen immer schief angeguckt haben. Geheiratet habe ich bis heute nicht. Und was ich damals auch überhaupt nicht bedacht habe, war, dass etwa ein Drittel aller Ehen wieder geschieden werden. Für ein Drittel gibt es also kein Happy End mit Sonnenuntergang und Konfetti. Und darüber wollen wir heute reden, über den sogenannten Ehescheidungskomplex. Willkommen zu Schokolade fürs Ohr, unser aller Lieblingsherum-Philosophier-Podcast über die Themen, die uns in der Lebensmitte beschäftigen. Mein Name ist Patrick Steller. An meiner Seite spricht heute Laura Lensen, die immer noch relativ frisch verheiratet und ungeschieden ist. Hallo Laura.
Noch? Ja, so schön. Hallo.
Ja, beim letzten Mal kam ja auch so ein bisschen raus, zwischen den Zeilen, dass du im Grunde genommen ja jetzt nicht mehr alleine bei diesem Podcast dabei bist, sondern immer noch jemanden dabei hast. Bist ja, ja schwanger.
Genau. Ja, genau. Ich bin schwanger. Auch das noch. Und schwanger zum zweiten Mal. Ja, genau.
Darüber reden wir
herzlich
gleich.
Herzlich willkommen. Keine Ahnung, wir sind noch nicht weit in der Namenstombola. Das heißt, auch an alle da draußen, wer noch einreichen möchte, darf gerne. Es wird ein Junge. Oder es ist ein Junge. Genau.
Da ich weiß, dass Matthias ja Star Wars Fan ist, ist die Frage, wollt ihr ihn nicht Anakin nennen? Oder Luke?
Luke Lensen,
cooler Name. Naja, aber eigentlich wollen wir heute ja über die Ehe und die Scheidung reden. Und damit wir adäquat über unser Thema heute reden können, haben wir uns einen tollen Gast in die Sendung geholt. Eine, die unfreiwillig vom Fach ist, denn sie hat gerade eine Scheidung hinter sich. Doch es geht ihr gut, deswegen hören wir sie schon im Hintergrund ein bisschen lachen. Unser Gast heute ist ein menschlicher Flummi und immer für sämtliche Schandtaten bereit. Sie ist Handballerin und Handballtrainerin bei der HSG RSV Teltow Ruhlsdorf. Sie hat mit ihrem Team diese Saison in der Kreisliga alles kurz und klein gespielt und ist ungeschlagen Kreisweltmeisterin geworden. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Was sie beruflich macht, das haben wir gerade erfahren. Sie ist Steuerfachangestellte. Bis heute wusste ich das gar nicht. Denn ich habe nie nachgefragt, wenn wir uns mal getroffen haben. Denn ganz ehrlich, über Jobs reden und so ist ja auch langweilig. Aber wir beide, also unser Gast und ich, sind gemeinsam damals zur Schule gegangen. Wir waren Teil derselben Mittagspausengänge. Wir haben gemeinsam Abi gemacht und uns dann erst 15 Jahre später bei einem Klassentreffen wiedergesehen. In der Zwischenzeit hat sie eine Tochter bekommen, die heute ein pubertierender Teenager ist. Unser Gast hat damals wie heute eine große Klappe und ein großes Herz. Sie redet nicht um den heißen Brei herum und für ihre FreundInnen hat sie immer ein offenes Ohr. Sie heißt Stefanie und schreibt sich mit Doppel-F anstatt mit PH, wie es normale Stefanis machen. Aber klar, diese Steffi hier ist keine ganz gewöhnliche Steffi. Sie ist ein Unikat. Ladies und Gentlemen, heute bei uns zu Gast Stefanie Schwarte, Spitzname Kossi.
Hallo, herzlich willkommen. Hast du aber schön gesagt, hör mal.
Ja, das freut mich, das freut mich. Das ist ja immer die große Frage, treffe ich es oder nicht?
Hast du.
Gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen mich warm geredet, aber euch beiden, Laura und Steffi, möchte ich auch die Chance geben, euch ein bisschen warm zu reden. Und das machen wir ja immer, Fans kennen das, mit der Check-in-Runde. In dieser Check-in-Runde reden wir über die gewohnten drei Fragen. A, wie geht es dir? Was beschäftigt dich gerade im Leben? Und als Bonusfrage, welche TV-Serie suchtest du gerade? Oder hast gerade fertig gesuchtet? Wer möchte denn von euch beiden anfangen?
Soll ich loslegen?
Ja, mach mal, Steffi.
Ich fange mal an. Ich fange mal an.
Schieß mal los.
Ja, also mir geht's blendend aktuell.
Schön.
Ich genieße mein Leben, so wie es sein soll. Warte mal, die zweite Frage habe ich schon wieder vergessen.
Womit was beschäftigt dich gerade so gedanklich oft? Welche Lebensthemen, mit denen du dich gerade auseinandersetzen musst?
Ja. Schlüpfrige Themchen. Weiß ich nicht, ob wir die jetzt auswerten wollen. Können wir vielleicht später drauf kommen.
Das heißt, du datest gerade wieder, oder wie?
Ja, ich date gerade wieder und date aber nicht bei Bumble oder Tinder oder so, sondern halt bei so einem anderen Bums-Apps, wie ich mal schon so schön sage. Und meine TV-Serie, die ich quasi immer suchte, ist Big Bang Theory.
Big Bang Theory.
Ja, da kann ich, also wenn ich nach Hause komme und einen langen Tag hatte, dann lege ich mich auf die Couch, mache das an, 10 Minuten schlafe ich.
Das heißt, du hast wahrscheinlich dann auch alle Folgen mal 10-minutenweise gesehen.
Nein, ich kenne alle Folgen von Anfang bis Ende. Ja, und Schön. Das ist wirklich meine Serie. Das geht immer, immer.
Verstehe ich.
Ja,
herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Steffi.
Ja, vielen Dank.
Ja, dann mache ich mal weiter. Mir geht's soweit gut. Es ist sommerlich hier in Naupau Valley. Fast schon heiß. Und was beschäftigt mich gerade? Bin ich nicht so gut vorbereitet, wie ich merke. Aber tatsächlich.
Das ist auch eine überraschende Frage, ne? So.
Mega überraschend. Mich beschäftigen viele Dinge. Letztendlich, aber ja, ich habe mich tatsächlich heute ein bisschen mit dem Thema spielerische Leichtigkeit beschäftigt, also so der Mensch als spielendes Wesen und wie man halt mehr davon wieder so in seinen Alltag reinkriegt. Genau. Wobei wir ja hier schon viel davon haben.
Gab es einen Grund?
Nee, eigentlich nicht so richtig. Ist mir nur nochmal so aufgefallen, auch gerade bei dieser größeren Visionssuche, dass das manchmal so abhanden kommt, ne, wenn es irgendwie kompliziert wird. Dass dann so die Leichtigkeit flöten geht, ne? Und man dann so verkrampft und so, es muss aber jetzt irgendwie funktionieren und so. Genau. Und die TV-Serie, jetzt hast du mich natürlich auch voll auf dem falschen Fuß erwischt.
Aber, vielleicht noch ganz kurz zur Erklärung, wenn du von Visionssuche redest, für die, die uns nicht immer hören, meinst du damit ein größeres Gelände für mehr Häuser und Spielorte? Zum gemeinsamen Zusammenleben und Arbeiten.
Großer Playground im Grunde genommen.
Okay.
Ja, das meine ich. Genau. Ja, und TV-Serie. Ich bin Spätzünder. Jenny und Matthias hier im Haus, also mein Mann und eine Mitbewohnerin, haben mich auf jeden Fall als Spätzünder zu Game of Thrones vor einiger Zeit gebracht. Und seitdem gucken wir so gefühlt eine Folge im Monat. Ich glaube, das beschreibt mein TV-Serien-Suchtpotenzial. Also leider relativ armselig.
Dann werdet ihr ja zeitnah fertig.
Ja, also ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall einige Jahre. Aber gut, so hat man auch länger was davon.
Das stimmt. Und vielleicht wird er dann ja doch noch mit den Büchern fertig, J.J. R.R. Martin, bevor ihr die letzte Folge guckt.
Vielleicht. Dann schreiben wir ihm einen Brief.
Ja.
Ja, genau. Ja, Patrick, wie sieht's denn bei dir aus? Wie geht's dir? Was beschäftigt dich gerade? Und was suchtest du?
Ja, mir geht es gut. Körperlich gesehen. Ich hab lustigerweise seit ein paar Tagen Herpes an der Oberlippe. Das kriege ich einmal im Jahr immer im Frühling irgendwann, so beim Temperaturwechsel, also kurz bevor es so richtig, richtig heiß wird.
Ach, krass.
Und ja, aber es ist wieder am Abklingen, hoffentlich. Am Wochenende ist ja Pfingsten, also aus Transparenzgründen, wir nehmen an einem Dienstagnachmittag auf.
Weil wir es können.
Vor 3 Tagen war Muttertag oder vor 2 Tagen und nächstes Wochenende ist Pfingsten. Genau, und da bin ich mit Freunden auf der Weinmeile Saale Unstrut in Sachsen-Anhalt. Und ich hoffe, bis dahin ist Herpes wieder weg. Und was beschäftigt mich, hat auch ein bisschen damit zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass ich es jetzt durchziehe und an dem Wochenende, an dem Pfingstwochenende, das letzte Mal Alkohol trinke. Für lange, lange, lange Zeit. Mhm. Denn ich hatte schon mal Pause gemacht, Anfang des Jahres für so knapp 100 Tage. Und dann dachte ich mir, ach, boah, gönnst dir mal wieder was, so ein Wein und so. Und dann ist es jetzt doch schon wieder so ein bisschen ausgeartet. So mit fast jeden Abend
trinken. Kommt mir bekannt vor.
Ja. Und ich krieg das einfach, ich habe da irgendwie so ein komisches Suchtgehen scheinbar. Ich kann sowas einfach nicht so richtig in Maßen. Immerhin fange ich jetzt nicht wieder an zu rauchen. Das ist schon mal ganz gut.
Das hältst du echt durch?
Ja, das halte ich durch.
Würde mir so schwer fallen.
Ja. Aber dieses, na, jetzt mit diesem Alkohol schon wieder, ich merke auch recht, wie der Schlaf dann gleich wieder schlechter wird, wie ich körperlich müder bin den ganzen Tag und das ist alles nervig. Alles nervig. Genau, das beschäftigt mich. Halt die lebenslange Frage, ob ich so ein dummes Suchtgehen habe, mit dem ich immer rumkämpfen muss und warum ich die schönen Dinge im Leben nicht einfach in Maßen genießen kann. Naja. Mhm. Und welche TV-Serie suchte ich gerade? Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Baby Reindeer oder Rentier Baby auf Netflix. Krasse Serie. Es sind auch nur 7 Folgen. Ist genau das Richtige, um sie mal so ein bisschen dazwischen zu schieben. Da geht es um einen Typen, der von einer Frau gestalkt wird und es eigentlich auch gar nicht so schlecht findet, bis es ihm dann doch zu viel wird. Und ja, ist halt eine krasse Geschichte. Vielleicht schließen wir jetzt auch einfach die Check-in-Runde, haben uns alle ein bisschen warm geredet, sind gut drauf, es ist warm. Und fangen wir mit dem Hauptthema an. Steffi, am Anfang habe ich erzählt, dass ich schon als Teenie unbedingt irgendwann mal heiraten wollte. Jetzt bin ich der Einzige in unserer Dreierrunde, der es bisher nicht geschafft hat. Wie war das eigentlich bei dir? Wann kam bei dir der Wunsch auf zu heiraten? War es auch schon so ein Teenie-Wunsch?
Ach ja, so als Teenie, also ich war mit 17 schon mal verlobt, also da war schon mal irgendwann der Wunsch da. Ja, das war aber auch so eine kleine lustige Geschichte. Patrick kennt die Story. Aber ja, der Wunsch, den hat man ja schon als junger Mensch. Also irgendwie so, finde ich, wenn man so im Freundeskreis guckt oder früher geguckt hat, dann haben man sich schon darüber unterhalten, ja, irgendwann mal heiraten und Kinder kriegen und so. Das Ziel so im Leben, irgendwann mal so eine eigene Familie haben und so, das war eigentlich schon immer da.
Ja.
Also auch schon Anfang 20, glaube ich, da war auch der Wunsch nach einem Kind ja schon relativ groß. Und da hängt dann natürlich, so für mich gefühlt, zumindest früher, auch eine Ehe dran. Das sollte ja normalerweise so in der Reihenfolge gehen, wenn es am günstigsten läuft, wollen wir es mal sagen.
Ja, ist das so? Also ist das auch heute noch so? Oder?
Nee, heute, glaube ich, ist das anders. Aber früher so, als ich in dem Alter, so Anfang 20 war, da hätte ich den Wunsch gehabt. Und bei meiner Schwester, die haben das alles schön nach und nach abgearbeitet. Wohnung, heiraten, Haus, Kinder. Also so schön, wie das sein muss, ne? In der Reihenfolge. Oder nicht muss, aber so, wie man sich das halt so vorgestellt hat als Kind. Ja, da hat man gedacht, ja, okay, so sollte die Reihenfolge sein. Dass das Leben dann anders spielt, ist ja ein anderes Thema.
Genau, wie war es denn bei dir? Kind, heiraten, Haus? War das die Reihenfolge?
Ja, also Kind kam zuerst.
Wie alt warst du da?
War das natürlich nicht so geplant. Da war ich 26. Und war natürlich auch nicht so geplant, dass ich dann 6 Wochen nach der Geburt schon alleinerziehende Mutter bin.
Oh.
Ja, also das war sehr zeitnah. Es war schon 2 Tage vor der Geburt, dass es dann so leicht in die Brüche ging. Und 6 Wochen hat das dann noch gedauert, bis ich dann rausgekriegt habe, dass er eine andere hat. Mhm. Also war ich dann, als Frieda 6 Wochen alt war, alleinerziehend. Und meinen Ex-Mann habe ich kennengelernt, da war meine Tochter 8.
Ah, okay.
6. Nee, 6 war sie. 6. 2014 habe ich den kennengelernt. Und dann haben wir sehr, sehr schnell geheiratet. Also wir haben uns Silvester 2014 kennengelernt und schon im April 2016 geheiratet.
15 dann? Oder 16?
16. Ja, also nach einem und einem Vierteljahr ist eigentlich auch viel zu schnell.
Okay.
Und aber sagen wir mal so, bei ihm war vielleicht auch so ein bisschen schon Zeitdruck. Der ist nämlich 15 Jahre älter als ich. Mhm. Und bei mir war halt dieses diese rosarote Brille, die war, glaube ich, stärker als die Vernunft oder das Bauchgefühl. Also am Anfang hatte ich das Bauchgefühl, dass ich den eigentlich gar nicht will, aber ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört und habe mich dann am Ende da irgendwie doch drauf eingelassen, weil der mich auch so umgarnt hat. Und das fand ich toll. Das
ist auch schön,
dann,
ne?
Naja, ja.
Und als er dir dann den Heiratsantrag gemacht hat, war da auch so ein Moment da, wo du dachtest, will ich das eigentlich wirklich? Oder war der Moment denn doch so überwältigend und hat so ein bisschen auch den Teenager in dir berührt, dass du dachtest, ah ja, komm, jetzt sage ich ja.
Na, tatsächlich muss man sagen, dass es bei mir alles ein bisschen anders lief. Das war ja mit Frieden, also mit meiner Tochter damals schon anders, lief es schon anders, weil sie, weil ich mir im Nachhinein so von aus dem Freundeskreis oder von meinen Eltern halt auch mal so ein bisschen sagen lassen musste, dass ich den Vater meiner Tochter sehr gedrängt habe dazu, doch mal jetzt ein Kind zu kriegen. Aus meiner Perspektive ist es ein bisschen anders, aber und als ich meinen Mann kennengelernt habe, haben wir nach 2 Wochen schon über Hochzeit geredet. Und eigentlich stand dann schon fest, dass wir heiraten und ich habe dann aber gesagt, ich möchte mich sicher fühlen, dass er mich heiratet und ich nicht ihn überredet habe, mich zu heiraten, aus Grund dieser Erfahrung mit meiner Tochter. Und deswegen hat er mir dann eigentlich noch einen Heiratsantrag gemacht. Gebraucht hätten wir den jetzt nicht mehr.
Okay.
Also, und der war schön so, keine Frage, kam auch unerhofft, aber war jetzt nicht so ein Ding wie hier im Fernsehen immer, in irgendeinem Kino oder am Strand oder auf irgendeinem Berg oder im Urlaub in Paris und am Eiffelturm. Oh, wie toll. In der Kartoffelkiste.
Das ist ein Restaurant.
In Teto bei uns da, ja. Also,
Ist er wenigstens so aufs Knie gegangen oder?
Ja, er ist noch kurz vorher gestürzt. Da ging so eine kleine Stufe hoch und da ist er dann noch gestolpert. Ja, und er ist dann auf die Knie auch gegangen, ja. Also das war schon klassisch. Und da waren auch Leute, die haben dann applaudiert. Also das hatten wir dann schon. Aber es war jetzt nicht so ein hochromantischer Heiratsantrag, wie sich den immer alle so vorstellen, ja. Und überraschend und hier, weiß nicht, die filmt den das Wasser und dann dreht sie sich um und euer Knie da, ja, so. Oder bei der Hochzeit mit dem Blumenstrauß da, sowas, nee. Gibt's ja mittlerweile so viele Videos im Internet, also wer sich da als Mann keine Inspiration holen kann, da weiß ich auch nicht. Also gibt's ja genug Möglichkeiten.
Aber du hast gerade gesagt, schon nach 2 Wochen habt ihr übers Heiraten geredet und in dem Moment hast du nur gedacht so, ja, aber ich will dich nicht drängen. Und gleichzeitig aber auch, Ja, kann ich mir vorstellen, weil nach 2 Wochen schon übers Heiraten reden, ist ja auch schon ein bisschen verrückt.
Ja, es ist verrückt, definitiv. Und das ist aber, das ist halt auch mein Charakter. Ich stürze mich halt immer gleich mit voller Kraft und Energie in sowas rein und ich kann mich dann schwer bremsen. Mhm. So ist es aber, es ist natürlich auch so, dass man das im Laufe der Jahre auch lernt. Ich habe es jetzt auch gelernt, also ich wäre hoffentlich, wollen wir es mal hoffen, beim nächsten Mal viel vorsichtiger. Aber als wir damals über das Heiraten geredet haben, da habe ich noch nicht gedacht, oh ja, will er das auch, sondern das war dann so die Zeit, als es dann wirklich feststand, dass wir im nächsten Jahr heiraten. Da habe ich dann gesagt, ob er mir denn nicht mal, oder ich würde mich freuen, wenn ich jetzt noch einen Heiratsantrag kriegen würde, einfach für mich, für mein Gefühl zur Sicherheit sozusagen, dass ich weiß, dass er das auch wirklich möchte. Ich wusste das ja, aber es war halt trotzdem nochmal eine Bestätigung für mich. Hm.
Was glaubst du, warum wollte er dich unbedingt heiraten so schnell?
Das hat er ziemlich klar formuliert, als wir uns dann getrennt haben und beim Notar saßen wegen der Scheidungsfolgenvereinbarung hinterher. Hat er dann, als wir auf dem Weg nach Hause waren, hat er dann gesagt, naja, es war so, du warst so jung und es sah alles so nach Familie aus. Heißt auf Deutsch, er wollte noch ein Kind. Mhm. Und ich bin ja 15 Jahre jünger. Er hat dann halt auch gehofft, dass es noch klappt. Es hat heute, aus heutiger Sicht gesehen, zum Glück nicht mehr geklappt. Mhm. Und deswegen ging das so schnell.
Okay.
Also diese Vorrede mit, wie ihr euch kennengelernt habt und mit Ehe und warum ihr geheiratet habt und wann ihr geheiratet habt, ich finde, das ist wichtig, um dann auch später das mit der Scheidung zu verstehen, ne? Aber wenn wir jetzt quasi ans Ende eurer Beziehung gehen, jetzt seid ihr getrennt. Ich habe dich am Anfang als Stefanie Schwarte vorgestellt. Entschuldigung, dieser Nachname. In der Schule hieß du noch Steffi Koslowski.
Heiße ich auch bald wieder.
Genau, da stecken für mich zwei Fragen drin. Einmal, wirst du zurück zu deinem alten Namen gehen? Und wie war das eigentlich, als du damals dachtest, okay, jetzt muss ich demnächst Stefanie Schwarte heißen. Was macht das so mit einer Frau?
Also der Name an sich hat mich jetzt nicht gestört. Der stört mich tatsächlich immer noch nicht. Ich würde den auch behalten, aber einfach nur der Einfachheit halber. Aber meine Tochter möchte den Namen nicht mehr tragen, weil sie so schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht hat und mit dem Namen halt so schlechte Erfahrungen verbindet. Deswegen möchte sie den nicht mehr tragen. Aber es gab einen einfachen Grund, warum wir alle seinen Namen angenommen haben, weil nämlich sein Vater mit einer neuen Frau verheiratet war und die witzigerweise Koslowski hieß.
What?
Und er wollte so nicht heißen, weil er mit der nicht klarkam. Ja, die hieß auch Koslowski. Die wohnen ja nicht mal hier, die wohnen an der Ostsee, aber der hieß halt auch so und...
Lustig. Ja. So ein Zufall.
Krass.
Ich finde es ja auch lustig, dass ihr beide... ja gerade so zwei Alliterationen im Namen halt habt durch das Angeheiratete. Laura heißt Laura Lensen, Stefanie Schwarte. Ich weiß nicht, Laura, hast du dich eigentlich inzwischen an den neuen Namen gewöhnt?
Tatsächlich schon, ist mir jetzt die letzten Wochen aufgefallen, weil ich momentan sehr viel mit Versicherungen und Ämtern telefonieren darf, wegen Unterstützungshilfe oder sonstigem. Und jetzt ist es so drin. Also am Anfang fand ich es komisch, weil ich ja schon auch durch die Selbstständigkeit viel mit meinem Nachnamen irgendwie ja dann irgendwie auch so unterwegs war. Und dann fand ich es schon komisch, aber wir haben uns ja damals für Lensen entschieden, weil wir fanden, dass es mit dem von unserem ersten Sohn mit Ilio besser zusammenpasst. Ilio Lensen klang irgendwie, weiß ich nicht, stimmiger als Ilio Rumig irgendwie, deswegen. Haben wir dann gesagt, dann nennen wir erstmal das Kind so, wie es fürs Kind am besten ist und dann gucken wir mal, was passiert.
Weil ich kenne ja wenig Männer, die den Namen ihrer Frau annehmen.
Mein Vater.
Das heißt, das Normale, genau.
Ich habe auch eine Kollegin.
Ja, aber sag mal, ich glaube, in 90% aller Fälle oder 95% der Fälle wird fast schon von der Frau erwartet, den Namen des Mannes anzunehmen. Das hat sicherlich historische Gründe. Aber mich würde mal interessieren, wie findet ihr das eigentlich, dass da schon eine gewisse Erwartung oder Tradition dahinter ist?
Ach, ich glaube, das ist tatsächlich heute auch schon ganz schön aufgeweicht. Also ich für mich habe das einfach nur beschlossen, weil ich gesagt habe, wenn ich heirate, dann möchte ich, dass alle gleich heiraten, heißen. Ich finde das doof, wenn man dann zum Arzt geht, mein Kind heißt anders als ich. Oder wenn ich irgendwo unterwegs bin und dann müssen immer zwei Namen genannt werden, das finde ich doof. Das macht ja auch noch irgendwie so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Und eigentlich nur deswegen. Mhm. So an sich ist es ja eigentlich egal. Aber ich glaube, dass es halt einfach so ein Familiending ist. Also wenn man sich dann wirklich für eine Hochzeit entscheidet, wenn man jetzt nicht, also ich glaube, dass es bei vielen auch so ist, wenn die so 50 oder 60 Jahre alt schon sind und halt schon immer ihren Namen getragen haben und dann entscheiden die sich, dass sie heiraten, dass die dann nicht mehr sagen, so, ich nehme jetzt den Namen von meinem Partner an, das kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber wenn man, weiß ich nicht, Anfang 20 ist und heiratet, ob ich da nur Müller oder Meier heiße, das ist ja nur am Ende egal. Ja, also wenn mein Mann jetzt vielleicht nicht gerade irgendwie Arschpups oder so heißt, ja, dann so irgendein Name, den ich total doof finde, ja. Oder jetzt irgendwie so ein, weiß ich nicht, 20 Buchstaben langen Nachnamen hat und ich heiße vorher Schulze, ja, dann okay, aber ansonsten.
Ja, aber Schwarte.
Sorry. Du, tatsächlich, also, aber soll ich dir mal sagen, ja, ich bin früher in der Schule immer gehänselt worden mit meinem Nachnamen.
Mit Koslowski?
Und meine Tochter. Immer, Kotzorotzki und was sie nicht alle zu mir gesagt haben. Also in der Grundschule.
Okay.
Aber Frieda ist mit Schwarte nie gehänselt worden. Die haben sie mit ihrem Vornamen gehänselt, aber nicht mit ihrem Nachnamen.
Wie kann man denn mit Frieda hänseln?
Frieda Frigatte Furz, Friedjolf, Fritten, Pommes, Frittenfett, all sowas Schlimmes. Ja, ja, es war ganz schön heftig.
Die Arme.
Also jetzt bei Frieda hätte ich gedacht, da ist doch wenig Potenzial.
Ist aber tatsächlich.
Wahnsinn, das kann man. Das
Kinder können ganz schön gemein und grausam sein. Die hat auch wirklich eine schlimme Erfahrung in der Grundschule gemacht.
Oh Mann.
Also man kann, die Jungs sind da irgendwie sehr einfallsreich gewesen. Es waren ja hauptsächlich die Jungs dann.
Ja.
Ja.
Ja, und um auf deine Frage zurückzukommen, Patrick, ich finde, ich habe auch den Eindruck, aber das kann ich jetzt nicht belegen, dass sich das auf jeden Fall aufweicht. Ich weiß, dass das bei meinen Eltern auf jeden Fall. Die haben das gefeiert, dass sie das damals anders gemacht haben, ne? Dass mein Vater den Namen angenommen hat von meiner Mutter. Das war dann schon so ein bisschen revolutionär irgendwie, ne? Ende der 70er oder Anfang der 80er, wann die geheiratet haben. Ich weiß nicht, ob sich das mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen aufgeweicht hat, aber grundsätzlich wird es ja wahrscheinlich einen historischen Hintergrund haben, aber ich glaube, wir sind in einer Zeit angekommen, wo das tatsächlich ja auch anders laufen darf. Und zum Beispiel bei uns war irgendwie total klar, dass zum Beispiel für Matthias, dass er genauso gerne meinen Namen annimmt. Wir haben es wirklich vom Namen, also von unserer Namenswahl beim Kind abhängig gemacht, wo wir gesagt haben, was finden wir denn da das Beste oder das Klangvollste irgendwie. Zumindest aus den Möglichkeiten, die wir haben, namenstechnisch. Ja, genau.
Weil ich habe erzählt, ich habe als Einziger aus unserer Runde bisher nicht geheiratet, aber ich war ja mal verlobt 2018. Und da muss ich gestehen, meine damalige Verlobte hat sofort gesagt, so, und deinen Nachnamen nehme ich natürlich an. Und das hat schon was mit mir gemacht, ne? Ich fühlte mich auf einmal sehr stolz irgendwie. Also es war so ein seltsames Hochgefühl. Und dann später habe ich mich natürlich auch gefragt, warum eigentlich? Und warum war da eigentlich auch gar keine Diskussion? Ich fand ihren Nachnamen jetzt auch nicht so schlecht, ja.
Weil ich glaube, das ist auch so ein Gen-Ding, ja. Also mein Papa zum Beispiel, als wir damals den Namen angenommen haben, war ja dann klar, dass sowohl seine eine Tochter als auch seine andere Tochter den Namen nicht weitergeben wird. Nun hat mein Papa auch zwei Brüder und die haben auch Söhne, die den Namen dann schon irgendwie weitergeben wollen. Aber ich glaube, das ist es eben genau. Und bei Frieda ist es tatsächlich so, auch mit ein Grund, warum sie den Namen nicht mehr tragen will, weil sie wieder so heißen will wie ihr Opa. Weil tatsächlich muss man sagen, der Opa die einzige feste männliche Bezugsperson in ihren knapp 16 Jahren Leben ist. Und deswegen ist das ihr irgendwie so ein Bedürfnis, auch wieder so zu heißen wie der Opa.
Kann ich total gut verstehen. Also ich glaube, meine Mutter, die hat nie was dazu gesagt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sie auch ein bisschen traurig war. Ne? Sie war so die Einzige, also ihre Schwester hat dann auch damals den Namen von ihrem Mann angenommen. Und genau, irgendwie so dieses, weil diesen Namen halt tatsächlich alle Menschen, die so heißen auf der Welt, sind mit uns verwandt. Ne, es ist so ein, genau. Meine Mutter war das, glaube ich, schon so cool, Lensen. Also am Ende auch egal, ne? Aber ich glaube, so ein kurzer Moment würde ich ihr nicht verübeln, weil das war auf jeden Fall immer Thema bei uns in der Familie.
Statistisch gesehen ist es ja so, ich habe nachgeguckt, es sind eher die Frauen, die Scheidungen einreichen. Steffi, wann dachtest du, nee, lass mal scheiden, ich möchte nicht mehr? Weil ich gehe jetzt mal nach allem, was ich gehört habe, davon aus, dass du die Scheidung eingereicht hast.
Die Scheidung eingereicht hat er, aber auch nur, weil ich gesagt habe, ich mach's nicht, weil er sich auch mal um irgendwas kümmern konnte. Also tatsächlich war das ein Prozess. Wir haben 2019 hat das schon gekriselt. Dann ist ein ziemlich großer, schlimmer Vorfall passiert. Er hat auf Arbeit einen Fehler gemacht, ist aufgrund dieses Fehlers, den er gemacht hat, für ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gekommen, weil man ihm da einen Mordvorwurf draus gemacht hat. Der ist Intensivpfleger. Man hat da einen Mordvorwurf drauf gemacht. Also man hat ihm vorgeworfen, dass er das mit Absicht gemacht hat, dass eine Patientin dort verstorben ist. Das war also eine sehr schwere Zeit. Also erst 2019 hat er den Fehler gemacht. 2020 ist er hier bei uns zu Hause vor der Tür verhaftet worden. Krass. Hat dann ein halbes Jahr in Untersuchungshaft gesessen bis April. In der Zeit, in der er da war, habe ich natürlich die ganze Verantwortung übernehmen müssen. Ich habe für Geld sorgen müssen, für den richtigen Anwalt, für meine Tochter, für Haus, für alles, dass es irgendwie alles weiterläuft. Und er hat halt für sich da drin sorgen müssen, logischerweise, und hat halt auch dafür sorgen müssen, dass er da nicht völlig krachen geht. Ist dann auch logischerweise, was ihm ja auch keiner vorwerfen kann, wieder rausgekommen mit Depressionen, mit einer posttraumatischen Belastungsstörung, konnte also quasi fast anderthalb Jahre danach nicht arbeiten. Das, was dann am Ende aber unsere Ehe zerstört hat, war die Tatsache, dass er in den anderthalb Jahren, also das ist mein Gefühl, was für mich die Ehe zerstört hat, dass er in den anderthalb Jahren nie irgendwie mal gesagt hat, du, ich bin so dankbar, dass du noch bei mir bist. Er hat immer gesagt, das ist selbstverständlich, wir sind ja verheiratet, sowas tut man füreinander, was ja nicht ganz falsch ist, ist ja richtig. Aber trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass er einfach auch mal sagt, du, ich bin froh, dass du noch da bist und dass er mir das Gefühl gibt, dass er glücklich darüber ist, dass ich noch an seiner Seite bin. Und das hat er halt nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft, wieder einen Weg zurück in unsere Familie zu finden, sich wieder für die Familie einzubringen, was für die Familie zu tun und einfach für uns wieder da zu sein, dass wir als Familie wieder funktionieren. Und dann bin ich im Oktober 2022 zur Kur gefahren, 5 Wochen, und habe bei der Kur immer noch davon gesprochen, dass wenn ich nach Hause komme, wie ich das angehen will, dass wir irgendwie da einen neuen Start kriegen und so weiter. Und an dem Tag, als ich von der Kur nach Hause gefahren bin, bin ich morgens aufgestanden und habe gesagt, ich trenne mich. Dann bin ich nach Hause gefahren, mein Papa hat mich abgeholt, habe ich im Auto meinem Papa gegenüber schon so kommuniziert. Und dann kam er auch nach Hause, als ich schon zu Hause war, und ich wusste, ja, geht nicht mehr. Und 2 Tage später hatte meine Tochter Geburtstag. Ich wollte das ihm dann halt erst am Sonntag sagen, weil ich den Geburtstag von meiner Tochter nicht sprengen wollte. Na, wann war abends Essen? Und da hat er mich dann drauf angesprochen, hat mich gefragt, ob wir mal reden können. Dann haben wir hier auf der Couch gesessen und dann habe ich ihm halt gesagt, dass ich mich trenne, unter Tränen wohlgemerkt. Also das hat mich war sehr schwer für mich, ihm das zu sagen. Und dann hat er nur gesagt, das habe ich mir schon gedacht. Das war alles. Kein Wort des Bedauerns, keine Umarmung, kein warum, wieso, weshalb, nichts.
Kein Kämpfen, kein...
Es war einfach nur ein, okay. Nix. Und dann hat er hier sich einen Monat lang ungefähr selbst bemitleidet. Dann hat er das erste Mal, wir hatten immer gemeinsame Konten, hat er das erste Mal das Geld auf sein Konto ausgezahlt bekommen, sein Gehalt. Und von da an wusste er, ja, neue Wohnung, alles krieg ich hin, hat sich eine neue Freundin gesucht und dann ist am April ausgezogen.
Du hast gesagt, du hast geweint, es war traurig. Gab es da einmal so einen Moment, wo du dachtest, das will ich irgendwie doch nicht? Das ist doch zu traurig, zu krass.
Also ich bin ein Mensch, ich habe eine ganz lange Leitung. Und wenn man sich dann mit mir verscherzt hat, dann muss man wirklich sehr, sehr viel dafür getan haben. Und wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dann ist die auch endgültig. Mhm. Also ich lasse mich immer noch irgendwie wieder belatschern oder also auch Freunde wissen, dass wenn, selbst wenn die sich mal mit mir gezofft haben und die melden sich dann ein halbes Jahr nicht und melden sich dann wieder, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, der dann sagt, was willst du jetzt von mir? Aber hier war so eine Distanz dann auch in der Zeit, wo ich zur Kur war. Er hat sich ja auch in der Zeit, wo ich zur Kur war, nicht bemüht.
Okay.
Er hat ja vorher schon immer gesagt, ja, und es ist gut, dass du da hinfährst und auch zu meinen Eltern, und ja, und es ist jetzt gut, dass sie da hinfährt, sie hat so viele Baustellen. Nee. Meine Einzelbaustelle war er. Das ist einfach so gewesen zum Ende hin.
Ja.
Und als ich diese Baustelle dann abgeschafft hatte, beendet hatte, ging es mir zwar am Anfang noch nicht so gut, weil ich erstmal zu mir selbst zurückfinden musste, weil ich halt auch viele Sachen von ihm gesagt bekommen hatte, die mich klein gehalten haben und an meinem Selbstbewusstsein genagt haben. Und die musste ich erstmal wieder, musste das alles erstmal wieder so aufbauen. Aber ich habe die Entscheidung nie, auch nur eine Sekunde bereut. Ich habe ja vor der Kur schon drüber nachgedacht. Und der einzige Grund, und das ist mir dann halt erst so bewusst geworden, bei ihm zu bleiben, war immer noch der, dass ich überlegt habe, schaffe ich das mit dem Haus alleine, schaffe ich es finanziell alleine. Aber bei jemandem zu bleiben, nur weil man irgendwie Angst hat, dass man es finanziell nicht schafft, oder wie ich von manchen jetzt auch höre, wegen den Kindern oder so, ist einfach aus meiner Sicht total blauäugig, gerade in der heutigen Zeit, weil letztendlich, wenn die Kinder irgendwann groß sind, dann sitzt du mit dem Partner auf der Couch und denkst dir, was habe ich nur meine Zeit verschwendet?
Ja, und als ob die Kinder das nicht merken. Ich meine, deine Tochter wird ja wahrscheinlich auch gesagt haben, danke, dass du dich getrennt hast, das war unangenehm.
Ja, das war tatsächlich ihr Satz, als er ausgezogen ist. Mama, wir haben es geschafft.
Ja, krass. Das ist, glaube ich, tatsächlich so oft, ne, irgendwie, dass man dann so, es ist systemisch oder strukturelle Themen nimmt und sagt, ja, die begrenzen mich, ne, auch bei anderen Sachen, aber jetzt auch bei sowas wie einer Trennung oder einer Scheidung. Aber tatsächlich tut man niemandem einen Gefallen, ne, wenn man das aushält.
Nee. Und am allerwenigsten sich selbst.
Am allerwenigsten sich selbst. Und so, wenn noch Kinder im Spiel sind, auch den Kindern nicht. Auch wenn man das immer in einem guten, ne, in einer guten Absicht irgendwie meint, glaube ich auch, dass das am Ende auch den Kindern nicht gut tut, sowas auszuhalten oder eine Trennung nicht zu vollziehen. Ne?
Ja. Die Gefahr ist einfach, dass man sich total selber verliert in sowas. Also der ausschlaggebende Punkt war eigentlich der, dass man bei der Kur am Anfang habe ich einen Test gemacht. Da musste ich so einen Fragebogen ausfüllen und am Ende habe ich den Fragebogen nochmal ausgefüllt. Und am vorletzten Tag, bevor ich nach Hause gefahren bin, habe ich das ausgewertet mit der Psychologin. Und die sagte, ja, am Anfang der Kur waren sie kurz vor einer Depression. Und da bin ich aus allen Wolken gefallen, weil wer mich kennt, weiß, dass ich eins nicht bin, aber überhaupt kein Mensch, der eine Depression kriegt. Und ich wusste ganz genau, wenn ich wieder nach Hause komme, komme ich wieder genau in diese alten Strukturen zurück, wenn ich nicht was ändere. Und es war ja wirklich zum Schluss so, ich bin nach Hause gekommen von der Arbeit, habe mein Soll hier erfüllt, habe mich auf die Couch gelegt, habe Big Bang Theory angemacht, habe mein Handy in die Hand genommen und habe mich abgeschottet. Mhm. Und da wollte ich auf gar keinen Fall wieder hin.
Nur noch eine Nachfrage. Dieser Knackpunkt war wirklich 2019 bei ihm beruflich oder war vorher schon, dass du irgendwann mal zwischendurch auch dachtest, ich weiß gar nicht, ob ich mit dem alt werde?
Wir waren vorher schon in einer Krise. Dass wir 2019 uns nicht getrennt haben, hat eigentlich nur dieser Fehler bewirkt. Weil als der Fehler dann kam, habe ich natürlich gesagt, pflichtbewusst, nee, jetzt lasse ich den nicht hängen. Also das hätte ich auch mit meinem Gewissen nicht vereinbaren können, zu sagen, so, oder als er dann verhaftet worden ist, zu sagen, also jetzt reicht's mir, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Ja? Also das wäre für mich überhaupt nicht in Frage gekommen. Aber wir hatten 2019 schon die Krise und ich glaube, die ist dadurch entstanden, dass ich Ende 2018 nochmal eine OP hatte, wo ein bisschen ergründet werden sollte, warum das mit dem Kind nicht klappt. Und damals haben die uns gesagt, dass das halt nur mit einer künstlichen Befruchtung geht. Und zu dem Zeitpunkt war meine Tochter schon fast 10. Und da habe ich gesagt, nee, mit mir nicht. Ich möchte das nicht. Ich habe eine fast 10-jährige Tochter. Ich fange jetzt nicht mehr mit einer künstlichen Befruchtung an. Mhm. Und das war, glaube ich, der Anfang vom Ende so ein bisschen. Weil er sich das halt sehr gewünscht hat. Ich glaube am Anfang gar nicht so genau wusste, dass er sich wirklich so sehr wünscht, weil, weiß ich nicht, ob ich dann vielleicht auch schon gesagt hätte, nee, weiß ich nicht, will ich nicht. Aber ja, tatsächlich glaube ich, dass das so der ausschlaggebende Punkt war, dass das dann so nach und nach immer schlechter wurde. Und dann sein ganzes Wesen, ne? Der ist total narzisstisch als Mensch. Der war meiner Tochter gegenüber nicht körperlich, aber geistig sehr aggressiv, hat die immer angeschrien, hat sich mir gegenüber auch unmöglich verhalten und da sind so viele Sachen dann zusammengekommen. Er ist immer so geplatzt, war immer so cholerisch, hat sie immer sehr klein gehalten, mich sehr klein gehalten und da ging es halt so systematisch bergab.
Schlimm.
Glaubst du, du hättest dich früher getrennt? Also das ist was macht, ob man verheiratet ist oder nicht? Hat das noch irgendeine Bedeutung heutzutage?
Also ich glaube tatsächlich, wenn ich so überlege, ich habe mich, glaube ich, nie darüber nachgedacht, dass ich mich jetzt scheiden lassen muss. Mhm. Also in diesem ganzen Prozess. Ich habe eigentlich nur gedacht, ob ich das hier mit dem Haus schaffe, so rein finanziell. Mhm. Aber die Scheidung an sich, war für mich überhaupt kein Hindernis. Ist ja auch nicht mehr so wie früher. Mhm. Also heutzutage ist das ja nichts Besonderes mehr, sage ich jetzt mal, wenn man sich scheiden lässt, ja. Es ist schade, dass es nicht funktioniert hat, das ist keine Frage. Also eher an sich, man heiratet ja nicht dafür, dass man dann irgendwann sagt, ja, jetzt trennt man sich wieder. Also man hat ja schon den Wunsch, sein Leben miteinander zu teilen. Aber die Scheidung an sich hat mich nicht davon abgehalten, mich zu trennen.
Ja.
Oder da länger drüber nachzudenken.
Nach all dem, was du erzählt hast, und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass es ganz gut war, dass du dich jetzt getrennt hast und geschieden hast, hat es sich damals irgendwann mal während des ganzen Prozesses trotzdem so angefühlt, als wärst du gescheitert? Also so ein Gefühl von, ich habe irgendwie versagt?
Ja, also nicht in Bezug auf eine Ehe, kann ich nicht sagen, sondern in Bezug auf schon wieder eine Beziehung, die nicht funktioniert hat. Also es ist ja nicht die erste Trennung und ist auch nicht die erste Beziehung, die einfach gescheitert ist, sondern eigentlich nur in Bezug auf das. Ja, weil man sich dann natürlich schon fragt, woran liegt es denn? Also man guckt ja dann auch nach rechts und links und sieht dann halt, ich meine, man weiß, dass nicht in jeder Ehe alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, in jeder Beziehung, dass Pärchen glücklich wirken, keine Frage, und trotzdem Probleme geben kann, alles nicht die Frage. Aber ich sehe es ja zum Beispiel bei meiner Schwester, die ist mit ihrem Mann zusammen, seit sie 16 ist, die wird nächstes Jahr 40, also die hat über die Hälfte ihres Lebens schon mit ihrem Mann verbracht. Die haben auch ihre Probleme, die hat jeder, aber es funktioniert halt, ne? Und dann fragt man sich natürlich schon, woran liegt es denn, dass es so ist. Aber am Ende denke ich mir halt, ich bin lieber alleine und glücklich, als mit jemandem zusammen und einfach sagen zu können, ich bin in einer Beziehung oder einer Ehe, bin verheiratet. Weil dann bin ich wirklich lieber alleine. Und es geht mir alleine ja auch gut. Also,
ja, klar.
Das kostet einem nur Energie und raubt Energie, wenn man sich in einer Beziehung befindet, nur damit man sagen kann, man ist verheiratet oder man ist in einer Beziehung.
Ja.
Das ist lohnt sich so. Nicht.
Ja.
Nee, überhaupt nicht.
Also der Hintergrund meiner Frage, die vielleicht auch ein bisschen zu persönlich war, ich war ja mal verlobt. Und bloß weil ich mit dieser Frau verlobt war, hat sich tatsächlich die Trennung im Nachhinein viel krasser angefühlt für mich als die Trennung davor. Weil ich mit dieser Verlobung und der Ehe, die hätte folgen sollen, so eine Zukunft verbunden habe. So ein, okay, so ein Fahrplan für den Rest des Lebens. Und diesen Fahrplan, den gab es dann plötzlich nicht mehr durch die Trennung. Und deswegen hat sich diese Trennung viel krasser als die Trennung davor angefühlt, obwohl ich viel kürzer mit der zusammen war. Und ich habe echt gedacht so, ich bin gescheitert mit meinem Plan vom Leben. Also so, ich, deswegen habe ich
aber, das
nachgefragt
ist auch was,
mit der Scheidung.
Ich glaube tatsächlich, dass es aber auch was anderes ist, zu scheitern vor der Hochzeit selber, ja, als in der Ehe. Weil ich glaube, das ist halt auch, also nicht nur die Tatsache, dass du die Ehe nicht erreicht hast, sondern auch noch die Tatsache, dass man sich verlobt hat und dann auf einmal feststellt, es funktioniert nicht oder das wird keine Hochzeit geben. Vor allen Dingen, wenn man es dann vielleicht auch schon einer erzählt hat, die Komponente kommt auch dazu, dass man sich dann halt auch irgendwie schämt oder doof fühlt, weil man sagen muss, du, wir heiraten doch nicht. Ja, wenn man dann in der Ehe steckt und dann sagt man, man trennt sich, ist es irgendwie, glaube ich, auch wirklich vom Gefühl nochmal was anderes, als wenn man die Ehe gar nicht erst erreicht hat.
Mhm. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Weil sonst habe ich halt auch einfach nur gedacht, so ja, klar, natürlich mit so einer Verlobung oder einer Ehe, vielleicht, ne, was du auch beschreibst, Patrick, verbindet man ja dann irgendwie viele Dinge, ne, irgendwie, oder hat so ein Bild, ne, das ist irgendwie aufgeladen und eine letztendlich mal so formuliert, eine Erwartungshaltung, ne, entsteht vielleicht eigentlich auch. Und dann ist die Enttäuschung natürlich irgendwie auch größer. Aber ich finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, dass es gar nicht erst überhaupt zum Antritt der Ehe gekommen ist und dann halt zu dem, wie ist es denn überhaupt? Wie so oft, glaube ich, auch mit Dingen, die man so sich vorgestellt hat und fast erreicht hätte und dann kommen die nicht zustande, dann bleibt irgendwie immer so diese Frage, aber was wäre denn wenn, ne, irgendwie und ja, so diese ungelebte Erfahrung vielleicht auch.
Ich glaube auch, dass das ganz viel ausmacht.
Die natürlich auch im Kopf viel schöner ist als die Realität, die man dann da alleine vor sich hinleben muss und so, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Er hat die Scheidung eingereicht.
Mhm.
Wie sieht denn eigentlich so ein Prozess aus? Also welche ganzen Schritte wären gegangen, bis man denn auch wirklich getrennt ist? Also so für uns können wir vielleicht für später was lernen, falls uns das auch mal passiert.
Also unsere Scheidung war insofern ein bisschen unkomplizierter als manch andere, weil wir erstens ja keine gemeinsamen Kinder haben, irgendwie um die wir uns zanken mussten. Mhm. Und weil wir im März letzten Jahres schon eine sogenannte Scheidungsfolgenvereinbarung gemacht haben. Das haben mir damals und mein Chef empfohlen. Und zwar ist das so, genauso wie du einen Ehevertrag machen kannst, kannst du auch bei einer Trennung schon vor der Scheidung eine Vereinbarung darüber treffen, was die Folgen der Scheidung sind. In diesem Fall war es halt, ging es um das Haus. Das Haus habe ich damals gekauft. Also es gehörte sowieso mir, aber es geht ja dann um die Bereicherung in der Ehe, um finanziellen Ausgleich. Dann geht es um so Sachen wie einen Versorgungsausgleich zum Beispiel. In den knapp 8 Jahren, die wir verheiratet waren, haben wir ja unterschiedlich viel Geld verdient, dann muss man da halt die Rentenpunkte ausgleichen, sowas alles. Das ist das, was du vor so einer Scheidung klären musst. Wir haben das halt mit dieser Scheidungsfolgenvereinbarung geklärt, aber andere klären das halt dann erst, wenn dann die Scheidung ansteht. Dadurch, dass wir das vorher geklärt hatten, brauchten wir auch nur einen gemeinsamen Anwalt, weil du brauchst in Deutschland, du kannst in Deutschland für alles eine Klage einreichen, zivilrechtlich, aber eine Scheidung, dafür brauchst du einen Anwalt.
Okay.
Für alles andere brauchst du keinen.
Krass.
Und dann hat er ja gesagt, ja, und kannst du dich nicht drum kümmern? Ich gesagt, nee, ich kümmere mich nicht drum, du kannst dich auch mal kümmern. Ich habe mich immer um alles gekümmert. So, und dann hat er einen Anwalt gesucht. Der Anwalt hat mit ihm das alles gemacht. Ich habe dann auch was Schriftliches gekriegt, wo ich noch unterschreiben musste, dass ich mir selber für diesen Fall nicht noch einen anderen Anwalt oder einen eigenen Anwalt nehme. War ja auch nicht weiter problematisch, musste ich ja auch nicht. Dann haben die das Anfang Februar eingereicht und am 17.04. hatten wir den Scheidungstermin. Da waren wir dann bei Gericht. Und das ist dann tatsächlich ein Termin von 5 Minuten. Also es hat ein bisschen länger gedauert, weil unsere Richterin so lustig war und nicht so richtig mit der Technik klarkam. Aber ansonsten ist das wirklich nur, du kommst dahin, die fragen dich, wollen sie geschieden werden? Also mein Ex-Mann haben sie halt noch gefragt, wann wir denn geheiratet haben, wann wir uns getrennt haben, ob er die Ehe nochmal aufleimen lassen will, hat er alles mit Nein bestätigt. Und dann haben sie mich nochmal gefragt und dann hat die das Scheidungsurteil verkündet und dann waren wir geschieden. Und ich habe gerade witzigerweise gestern die Post bekommen, von der Abschrift, von dem Scheidungsurteil. Jetzt dauert das noch 4 Wochen und dann ist es rechtskräftig.
Ah.
Dann bin ich rechtskräftig geschieden.
Richtig okay. Frisch gerade.
Ja.
Gefährliches Halbwissen. Ich dachte, man muss so irgendwie ein Jahr lang getrennt sein und leben.
Ja, das muss man sein.
Okay.
Das ist kein gefährliches Halbwissen, das ist tatsächlich so. Okay. Ich habe mich am 2. Dezember getrennt und du musst ein Jahr getrennt sein, bevor du die Scheidung einreichen kannst.
Was bedeutet getrennt? Darf man noch zusammen wohnen oder muss der andere ausgezogen sein?
Theoretisch musst du, glaube ich, auch getrennt von Tisch und Bett sein. Das waren wir aber auch gleich von Anfang an. Das muss man auch sagen. Also wir haben noch 3 Wochen haben wir noch gemeinsam in einem Bett geschlafen. Dann hat er seine Matratze rausgenommen und gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich ziehe jetzt ins Gästezimmer. Okay, habe ich gesagt, mach doch. Und dann... Naja, ich sage das deswegen so, weil er ja dann im Nachhinein allen erzählt hat, dass er aus dem Schlafzimmer ausziehen musste, okay, und ins Gästezimmer ziehen musste. Hm. Ja, und von da an waren wir auch getrennt von Tisch und Bett tatsächlich. Ja, also er hat ja dann auch ab Februar schon eine neue Freundin gehabt und war ja dann eh kaum noch hier.
Krass. Das ging ganz schön schnell.
Hm. Ja, die Liebe war so groß, deswegen ging es so schnell.
Ist er jetzt schon wieder verheiratet? Oder möchte schon wieder heiraten?
Nee, weiß ich nicht. Aber ich habe mich schon gewundert darüber, dass er jetzt so eine Eile mit der Scheidung hatte, weil wir hätten, also wegen mir hätten wir jetzt nicht sofort das machen müssen. Also es ist jetzt so, ist jetzt auch nicht schlimm. Aber ich habe mich schon gewundert darüber. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass er die vielleicht heiraten will. Ist ja
sein Ding.
So vom Typ her ist er ja so, wahrscheinlich die große Liebe. Wenn es so ist, du, ich wünsche ihm ja nichts Schlechtes, soll, bitte, die kann den gerne haben, ich will ihn nicht mehr. Aber ja, und dann ist es noch so, weil ja immer viele denken, was kostet denn so eine Scheidung?
Ja.
Also man kann so vom Gefühl her, so wie ich es jetzt gesehen habe, würde ich jetzt einfach mal sagen, so durchschnittlich ein Nettogehalt von beiden im Durchschnitt. Mhm. Also wenn jetzt beide 3.000 Euro verdienen, dann ungefähr 3.000 Euro. So kann man es eigentlich, glaube ich, grob formulieren. Aber man kann das auch im Internet in so einen Scheidungskostenrechner eingeben. Also wenn du so eine Standardscheidung hast, ne, alles, was du natürlich zusätzlich regeln lassen musst, wie zum Beispiel Unterhalt oder mit den Kindern, Umgangsrecht und sowas, das kostet natürlich alles extra. Aber so eine Standardscheidung, wo du da halt nur sagst, ja, wir wollen, ja, sind uns bei dir allem einig und so, da kostet dann halt so ungefähr.
Das bemisst sich am Gehalt, wie teuer eine Scheidung ist oder wie?
Mhm.
Ach so.
Man rechnet die letzten 3 Nettogehälter von beiden zusammen und das ist dann der Gegenstandswert der Scheidung.
Aha.
Und danach bemisst sich dann der, also deswegen jemand, der viel Geld verdient, wo die Frau zum Beispiel gar nichts verdient, da wird die Scheidung trotzdem teuer.
Ja.
Und wenn die Scheidung dann in einem Monat rechtskräftig ist, musst du irgendwo hingehen, um deinen Namen wieder zu ändern oder passiert das automatisch?
Hm. Ich kriege dann ein Schreiben vom Gericht, dass die Scheidung jetzt rechtskräftig ist und damit gehe ich zum Standesamt.
Okay.
Dann gehe ich wieder dahin, wo ich war, als ich die Ehe angemeldet habe.
Alles rückgängig.
Ja, da bin ich wieder. Ja, ist schon ein bisschen Ironie, ne? Aber du musst tatsächlich wieder zum Standesamt gehen und beim Standesamt sagen, du möchtest deinen Mädchennamen wieder annehmen.
Und deine Tochter?
Meine Tochter, die muss einen Antrag auf Namensänderung stellen.
Okay.
Wow. Da ist das leider nicht so einfach. Das ändert sich aber im nächsten Jahr. Das Namensänderungsgesetz wird ja reformiert. Und dann wird es wohl ein bisschen einfacher. Dann sind eben so eine Fälle, so eine Scheidungsfälle eben auch damit abgedeckt, dass die Kinder da eben keinen Antrag mehr stellen müssen. Aber was mir noch einfällt bei den Kosten der Scheidung, ist es tatsächlich so, dass eigentlich ja derjenige die Kosten trägt, der die Scheidung einreicht. Mhm. Wir hatten uns aber schon damals, als wir diese Scheidungsfolgenvereinbarung gemacht haben, darauf verständigt, dass wir uns die Kosten teilen.
Mhm. Ja, also wenn ich heute was gelernt habe, A, man muss ein Jahr lang getrennt leben, B, Scheidungskostenfolgevereinbarung.
Scheidungsfolgenvereinbarung ohne Kosten.
Scheidungsfolgenvereinbarung ist was Gutes, um sich eine Menge Verhandlungen und Ärger zu sparen. Wobei auch das muss ja verhandelt werden, was da rein diktiert wird. Ne?
Ja. Ja.
Und,
aber da sitzt man halt dann auch beim Notar, der einem vielleicht dann auch Vorschläge macht, der da vielleicht ein bisschen Erfahrung mit hat.
Mhm. Und keine gemeinsamen aber Kinder.
Aber funktioniert halt auch nicht.
Ja.
Genau,
ja, das ist der Optimalfall.
Das heißt, Laura, wenn du dich mal scheiden lassen willst, das ist jetzt, wird komplizierter.
Ungünstig. Ja, ungünstig.
Na, nicht unbedingt. Es hängt ja auch immer davon ab, ne? Also, ob man sich jetzt scheiden lässt, weil einer den anderen betrogen hat, weil man sich jetzt gerade richtig kacke findet oder so. Oder ob das halt einfach so ist wie bei uns, dass man halt einfach feststellt, weil er hat irgendwann im Laufe des Auseinanderziehens und so mal zu mir gesagt, ja, war richtig und gut, dass du dich getrennt hast. Das war auch das Einzige, wo er das mal so ein bisschen eingestanden hat. Wenn es dann so läuft, dann ist es ja auch unkompliziert. Aber wenn du natürlich so hast wie eine Freundin von mir, wo er fremdgegangen ist und dann die sich da um alles zanken, die haben gemeinsames Haus, er möchte am besten gar nichts für die Kinder zahlen und alles, also dann wird es halt schwierig, ne? Weil dann an der Stelle geht es am Ende nur noch ums Recht haben, wenn man sich nicht einig ist. Und dann wird es schwierig, sich zu einigen. Hm. Und dann wird es teuer.
Ja, und das ist ja auch unglaublich anstrengend. Man hat ja eh schon die emotionale
Der Anwalt hat auch gesagt, ja, schön, wenn er so einen unkomplizierten Fall hat.
Glaube ich. Laura, wie ist es eigentlich bei dir? Hast du geschiedene Freunde?
Hab nicht vor, mich scheiden zu lassen. Wir haben erst letztes Jahr geheiratet. Genau. Und ich bin sehr guter Dinge. Die letzten 5 Jahre waren auf jeden Fall gut. Ich habe nie darüber nachgedacht, das war nie ein Thema, ich denke, und wünsche mir zumindest, dass das so bleibt. Ja, genau. Aber ja, du wolltest eigentlich was ganz anderes wissen, ich wollte es nur noch mal ganz kurz.
Nee, aber jetzt,
Matthias,
wo du sagst,
ich liebe dich.
Eigentlich wollte ich ja fragen, ob du Freunde hast, die geschieden sind und wie du das so mitbekommen hast, aber dann fiel mir ja gerade ein, als du deinen jetzigen Mann, Matthias, kennengelernt hast, war der ja sogar noch verheiratet, ne? Mhm. Das heißt, du hast eigentlich seine Scheidung miterlebt an seiner Seite.
Ich habe die Scheidung miterlebt, genau.
Ja. Wie war das für dich? Hast du dich da komisch gefühlt oder war das ein normaler Akt, den man so macht für den neuen Partner?
Ja, ich meine, wir waren ja, während er verheiratet war, auch nicht zusammen und es war auch überhaupt gar kein Thema. Und dann war es gerade so frisch. Man muss ja dann eben warten, bis man scheidet, also bis das mit der Scheidung. Ich habe das tatsächlich gar nicht richtig mitbekommen, weil bei denen war das ja auch unkompliziert. Die waren ja nicht mal irgendwie, glaube ich, ein Jahr verheiratet, hatten keine gemeinsamen Kinder, keine Häuser oder sonstigen Geschichten, haben, glaube ich, relativ ähnlich verdient. Also irgendwie, das war jetzt alles, das war ja wirklich nur das, was du eben beschrieben hast. Man geht zum Amt oder ins Gericht und sagt halt, ja, genau, in einem Vernehmen, wir wollen das nicht mehr. Und das hatte ja auch schon vorher, war das ja schon eigentlich durch. Das, sag ich mal, so den Anfang habe ich ja gar nicht mitbekommen. Das war ja eigentlich eher nur ein Zusammentreffen oder eine Fügung, dass ich dann irgendwie auch noch nicht ins Spiel gekommen bin, aber halt eben noch so den Schluss erlebt habe, sozusagen. Ja. Genau. Ja, ansonsten.
Ein bisschen wie bei Hochzeit auf den ersten Blick. Die müssen auch tatsächlich das Trennungsjahr einhalten, ne? Mhm. Wenn die da heiraten und vom Altar stehen und da sagen, ich heirate den, obwohl ich den gar nicht kenne, gibt es da nicht mehr sowas, wie man immer früher dachte, dass das nach 4 Wochen annulliert werden kann. Das ist Quatsch, das gibt es nicht mehr. Okay. Die müssen tatsächlich auch dieses eine Trennungsjahr einhalten, wenn die sich nicht finden und sagen, wir wollen verheiratet bleiben.
Krass.
Hochzeit auf den ersten Blick ist so eine Reality-TV-Sendung, oder?
Auf Sat.1 kommt es.
Okay.
Das gucke ich mir tatsächlich auch an.
Mit was für einem Gefühl?
Na ja, also es ist schon so manchmal, dass ich mir so denke, wenn ich dann so bei Instagram so durchscrolle und dann da so Heiratsanträge sehe oder wenn ich dann auch mal so Eltern mit Kindern sehe, wenn die dann da so Babyparty machen und Geschlechterreveal und was weiß ich nicht alles, gibt es schon manchmal Momente, wo ich so denke, ach, das wäre schon schön gewesen, wenn ich noch ein zweites Kind hätte. Mhm. Und ja, wäre auch schön, wenn ich so schön geheiratet hätte. Aber das sind dann wirklich immer nur so Momente. Mhm. Also, weil am Ende ist es ja so, wie es ist.
Richtig, und vielleicht ist es auch gut.
Ne? Richtig. Also aktuell kann ich jetzt nicht sagen, dass ich es schlecht finde.
Ja, wirkt auf jeden Fall nicht so. Ja, und um deine Frage noch weiter zu beantworten. Patrick, bei mir ist tatsächlich relativ wenig los. Also ich habe das Gefühl, es sind relativ wenig Menschen verheiratet, die ich kenne. Hm. Meine beste Freundin, die hat sich ja auch nach einem knappen Jahr scheiden lassen. Nur beispielsweise, aber es war auch eben ähnlich unkomplizierte Situation. Ja, und ansonsten weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl eher, die Leute kommen gar nicht mehr zu dem Punkt, überhaupt zu heiraten. Also,
ja.
Das wäre so mein, also wenn ich jetzt so einfach nur so gerade raus, spontan, in meiner Bubble. Ja.
Was ich aber gleichzeitig auch beobachte, da wollte ich euch auch mal fragen, ob das bei euch ähnlich ist. In meinen Freundes- und Bekanntenkreisen, da sehe ich seit 2, 3 Jahren so ein bisschen seit Mitte oder Ende der Corona-Phase, dass die Leute sich trennen. Meistens sind auch irgendwie Kinder im Grundschulalter im Spiel. Dieses Aufeinandergefärchtsein während der Corona-Zeit, das war für viele junge Familien nicht einfach, ob mit oder ohne Trauschein. Mhm. Jetzt habe ich das Gefühl, es ordnet sich gerade vieles wieder neu. Also dass zukünftige Patchwork-Gemeinschaften entstehen und teilweise auch neue Ehen. Selbst ne, Steffi aus unserer alten Klasse, da wird sich jetzt gerade seit 2, 3 Jahren mal wieder ein bisschen häufiger getrennt. Und
ist aber, glaube ich, auch das Alter.
Ja, ich wollte fragen, was ihr da für, ob ihr das auch so feststellt und was ihr da für eine Meinung dazu habt, für eine Vermutung, woran es liegen könnte.
Also es gibt solche und solche. Also wenn ich so in meinem Handballumkreis zum Beispiel gucke, also ich habe ja nun viele, die ich auch schon wirklich 20 Jahre kenne, da sind die wenigsten, die sich trennen. Also da sind wirklich ganz, ganz viele stabile Beziehungen dabei. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass man eben auch so viel Zeit auch für sich selber hat, mit Training, mit Mannschaft, mit Fahrten, dass man sich die Zeit eben auch nimmt. Weiß ich nicht, ob es daran liegt. Corona hat zum Beispiel bei meiner Kollegin total zugeschlagen. Also der Mann, der hatte vorher schon einen Knall und in den Corona-Zeiten hat sich das halt so richtig auskristallisiert, was der für einen Knall hat, weil der auch so eine so Angst vor Krankheiten und so hat. Da wurde das mit Corona noch schlimmer. Und die hat sich getrennt. Bei uns, glaube ich, aber bei uns jetzt gerade so die aus der Schule und so sind, da, glaube ich, liegt es wirklich auch so am Alter, weil ich glaube, man kommt so, wenn man dann so in die 40er kommt, an so einen Punkt, wo man überlegt, ob das so, wie es ist, denn jetzt eigentlich noch so das Richtige ist. Mhm. Beziehungsweise werden die Kinder auch größer. Und du hast automatisch, wenn die Kinder größer sind, wieder mehr Zeit für dich als Paar. Mhm. Und dann stellst du halt fest, will ich das noch? Ist das noch der Partner, in den ich mich da irgendwann mal verliebt habe? Oder ist das eben nicht? Oder die Männer kriegen irgendwie einen Knall und meinen, sie müssen jetzt nochmal eine andere anbuffen, was dann irgendwann mal rauskommt. Oder, ja. Also, ja. Weiß ich nicht, ob es jetzt zwingend was mit Corona zu tun hat. Ich glaube schon, dass es auch ein bisschen was mit Corona zu tun hat und Corona schon eine ganz schöne Herausforderung für Familien war. Definitiv.
Ja, ich glaube, wie du es gerade gesagt hast, dass es das so nochmal, ne, so Extremsituationen triggern oder katalysieren oder machen nochmal sichtbarer irgendwie, was eigentlich Phase ist, ne, was man sonst so vielleicht in so einem geordneten Setting, ja, weiß ich nicht, irgendwie auffangen kann oder, ne, irgendwie so denkt, ach ja, passt schon und, ne, wird es dann irgendwie deutlicher. was nicht stimmt.
Ja, du hattest ja zu Corona-Zeiten halt auch keine Leute, mit denen du dich, also so im Normalfall, so im Alltag, ich kenne das von mir von der Arbeit, wenn du mal irgendwelche Probleme hast mit deinem Partner, dich mal gerade auskotzen willst, dann hast du halt immer irgendwie jemanden, mit dem du dich dann halt auch darüber unterhalten kannst und wo du mal sagen kannst, boah, ey, heute Morgen oder gestern Abend, weil da wieder los war. Aber in Corona-Zeiten, wenn man so wie ich so einen Bürojob macht, man hat sich ja kaum gesehen. Mhm. Man ruft ja jetzt nicht seinen Kollegen an und sagt, also wisst ihr, was hier wieder los war? Und nebenan steht der Mann und hört sich das an. Ne? Das ist ja vielleicht ein bisschen ungünstig.
Das stimmt.
Und dann stapelt sich das halt. Ne? Das ist dann wie so ein Fass, was immer voller wird und irgendwann kommt halt, läuft es halt über. Und dann ist die Frage, kann man das miteinander klären? Kann man gut darüber reden? Kann man sich darüber gut austauschen als Paar? Oder kann man das eben nicht, weil man es verlernt hat, weil man sich über die Jahre vielleicht auch schon aus dem Weg gegangen ist? Was weiß ich, also...
Ich persönlich finde es ja gar nicht so schlimm, dass die große Trennungswelle jetzt gerade über mich rüberschwappt. Weil teilweise werden jetzt auch wieder Frauen frei, bei denen ich damals zu spät dran war, beziehungsweise die mit denen immer nur so ein bisschen geflirtet wurde. Aber da ich selbst in einer Beziehung war zu den Zeitpunkten, ist da nie was draus geworden. Und jetzt kann da noch mal was draus werden. Es ist natürlich ein bisschen kompliziert. Genau, es ist natürlich ein bisschen komplizierter. Es sind oftmals Muttis und Muttis sind schwerer zu daten. Dankbarer, ja,
sag ich jetzt
aber
mal
schwieriger zu daten.
Dankbarer ist ja auch schön.
Naja, guck mal, du kommst aus so einer kaputten Beziehung, aus einer kaputten Ehe oder so, kommst du raus und dann ist da so ein junger, Anfang 40-Jähriger mit grauem Bart, der einen schönen Penis hat und der einmal wieder so richtig die Locken föhnt. Und da war jetzt sehr viel
da
Spaß dabei.
Da kann man
dabei,
nicht Nein sagen. Da kann man nicht Nein sagen, Patrick.
Nee, also.
Das stimmt.
Ja, es ist natürlich schon so, wenn man aus einer Ehe kommt, die dann irgendwann auch nicht mehr intakt ist. Und meistens ist es ja ein Prozess. Man stellt ja nicht heute fest, das funktioniert nicht mehr und morgen trennt man sich. Dauert ja auch ein bisschen. Und dann ist es natürlich so, dass man dann aus so einer Ehe meistens als, also kann ich jetzt nur von mir sagen, als Frau sehr unterversorgt da rausgeht. Die eine ist so, die andere ist so. Und wenn man dann so einen Hormonüberschuss hat, dann ist man natürlich auch anfällig für Männern mit grauen Bärten und irgendwelchen schönen Penissen. Nein, also von daher ist es natürlich so, aber dass du dich darüber freust, kann ich mir schon vorstellen. Ne? Wenn man Single ist, freut man sich über alles, was irgendwie frei wird, was man vielleicht mal wollte. Ja, aber.
Ja, werden die Karten neu gemischt.
Genau.
Ja.
Vielleicht abschließend, wir wollen ja auch immer noch ein bisschen den Leuten hier so ein paar geschichtliche Fakten mitgeben oder Dinge, die sie noch nicht wussten, die sie sich dann merken und bei der nächsten Party so als Klugscheißerwissen präsentieren können. Wusstet ihr, dass die Scheidung erst 1875 im Deutschen Reich eingeführt wurde, im Zusammenhang mit der Zivilehe? So früh schon. Genau, vorher ging das gar nicht, dass man sich scheiden lassen konnte, bei den ganzen kirchlichen Ehen. Da musste schon immer jemand wegsterben oder so. Und bis 1976 galt im Ehescheidungsverfahren auch das Schuldprinzip. Das heißt, dass eine Ehe, die grundsätzlich ja ein Leben lang gelten sollte, nur ausnahmsweise geschieden werden durfte. Und zwar bei einem schuldhaften Verhalten eines Ehegatten. Meine Frage, ihr beiden Mäuse, die ihr geheiratet habt. Wenn ihr, das Jahr ist 1975, es gilt immer noch das Schuldprinzip. Würdet ihr unter solchen Umständen heiraten, wenn ihr wüsstet so...
Auf keinen Fall.
So dieses Scheiden, das ist ganz schön aufwendig.
Schwierige Frage, tatsächlich. Nee, ist tatsächlich deswegen so eine schwierige Frage, weil, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich habe ja meinen Mann damals nicht geheiratet mit dem Gedanken, was ist denn, wenn ich mich mal scheiden lassen will?
Das stimmt.
Und ich glaube tatsächlich, wenn man mal irgendwann an den Punkt kommt, wo man sagt, den liebe ich und mit dem will ich den Rest meines Lebens verbringen, mit dem gehe ich eine Ehe ein, denkt man doch nicht darüber nach, was das für Konsequenzen hat, wenn man sich wieder scheiden lassen will.
Ja, das stimmt.
Das ist es halt. Also es ist krass, dass es ist. Ich habe mal auch irgendwo gelesen, dass bis 1996 noch die Vergewaltigung in der Ehe legal war. Mhm. Ja, also das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, wenn man sich überlegt, wie lange das her ist, ja, 96, das sind nicht mal 30 Jahre. Es ist schon heftig, aber tatsächlich ist es halt, ich meine, ich würde jetzt heute sagen, ja, weil ich nicht mehr heiraten will und weil ich jetzt schon mal eine Scheidung hinter mir habe, würde ich mir dann natürlich gut überlegen unter so einen Bedingungen, aber als ich damals geheiratet habe, habe ich ja nicht darüber nachgedacht, was passiert denn, wenn ich mich scheiden lassen will, was hat das dann für mich für Konsequenzen? Dann hätte ich vielleicht auch von vornherein gesagt, ich mache einen Ehevertrag oder sowas.
Ja.
Ne? Also das finde ich ja zum Beispiel beim Ehevertrag auch so ein bisschen tricky. Mache ich jetzt einen, mache ich keinen? Weil letztendlich ist es ja schon so, dass du dich bei so einem Ehevertrag ja schon darüber, dir darüber Gedanken machst, was ist denn, wenn das nicht funktioniert?
Mhm. Ja, aber wenn man da kühl, rational an die Sache rangeht, dann ist das zwei Drittel aller Ehen, ein Drittel aller Ehen wird irgendwann geschieden und ob die anderen zwei Drittel bis ans Ende aller Tage glücklich miteinander sind oder ob das dann auch irgendwann so Zweckehen werden, so aus dem Zweck heraus, dann ist man halt irgendwie versorgt und man hat einen guten Freund oder eine gute Freundin, die für einen da ist. Im besten Falle.
Na, aber wenn du überlegst, denk mal an dich zurück, als du...
Nee, aber dann sollte man...
Als du damals heiraten wolltest...
Keine Ahnung.
Nicht also, zurück.
Hast du über sowas nachgedacht?
Naja, es wurde ja noch nicht mal irgendwie das Aufgebot bestellt. Also es war noch sehr, ich habe mich verlobt und zwei Monate später war Schluss. Dementsprechend war der Zeitraum zu kurz, um sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Aber tatsächlich, glaube ich, weiß es nicht. Ehevertrag wahrscheinlich nicht, weil zum Zeitpunkt gab es keine... habe ich keinen Besitz gehabt, der sich irgendwie, den ich hätte beschützen wollen. Im Falle einer Scheidung waren auch keine Kinder im Spiel und nichts. Aber ich glaube, wenn ich ein Umfeld gehabt hätte, wo schon einige Trennungen und Scheidungen passiert sind, dann wäre ich, glaube ich, eher auf das Thema gestoßen im Vorfeld.
Kann schon sein.
Ich glaube, wir gehen alle so emotionsgetrieben in so eine Ehe hinein. Auch mit diesem Wunsch, dass das ewig hält, weil wir jetzt auch nicht so viel, also zumindest wir nicht so viele Leute kennen, die sich haben scheiden lassen. Ich glaube, für uns ist es eher normaler, dass Ehen halten.
Ja, ich komme ja auch aus einem stabilen Elternhaus. Meine Eltern sind auch nicht geschieden.
Ja, siehst du, Lauras Eltern auch nicht, meine Eltern
am
auch
Donnerstag,
nicht.
Ja, meine Eltern haben am Donnerstag ihren 43. Hochzeitstag.
Ja, schön.
Ja.
Also... Ja, das stimmt schon. Wenn man so vielleicht so ein Scheidungskind ist oder so, dann denkt man da vielleicht auch noch mal eher drüber nach. Aber am Ende, glaube ich, ist es trotzdem ja das Herz, was am Ende über den Kopf siegt. Mhm. Weil, wie gesagt, wenn man heiratet, denkt man nicht darüber nach. Also kann ich jetzt von mir überhaupt nicht sagen.
Nee. Stimmt.
Man stürzt sich ja dann, wenn man zum Beispiel eine Beziehung eingeht, ja auch wieder mit voller Kraft in die Beziehung rein. Man wird vielleicht ein bisschen vorsichtiger, aber du denkst ja am Anfang der Beziehung dann auch nicht zwingend darüber nach, was passiert denn, wenn ich mich jetzt wieder trenne, ja? Also, ja.
Das stimmt.
Im besten Falle ja, weil das wäre zum Schade.
Ja.
Wobei es auch lustig wäre, da so reinzugehen und zu sagen, okay, Baby, ich gebe uns zwei gute Jahre. In diesen zwei Jahren werde ich dich sehr oft in den Arm nehmen. Wir werden sehr oft verschwitzt nebeneinander einschlafen und wieder aufwachen. Aber sind wir mal ehrlich, spätestens zwei Jahren ist die Honeymoon-Phase auch vorbei und ab dann wird es anstrengend. Also wenn du möchtest, können wir uns jetzt schon darauf festlegen, dass wir einfach uns in zwei Jahren trennen.
Aber es ist ja nicht immer so tatsächlich. Ja. Manchmal denke ich mir, ja, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Aber letztendlich glaube ich, dass nämlich genau an dem Zeitpunkt die Liebe anfängt und die Verliebtheit aufhört. Und dann kristallisiert sich halt raus, ob es wirklich Liebe ist oder eben nicht.
Ja, schön gesagt.
Wenn ich so höre, ich habe einen in der Mannschaft, die hat so erzählt, ja, und neulich, da lag mein Mann da auf der Liege und dann habe ich so gedacht, Mann, ist der heiß. So, und die sind jetzt schon, weiß ich nicht, 10 Jahre zusammen. Und dann denke ich mir so, ja, wenn das nach 10 Jahren noch so ist, das läuft doch.
Ja.
So soll es sein.
So soll es sein, genau.
Schön. Und
dann ist es auch der Richtige, ne? Also.
Ja. Das sind auch hier versöhnliche Worte.
Ja.
Bei diesem mal wieder schweren Thema. Letzte Folge haben wir so über das Thema Tod geredet, heute über Scheidung. Wobei auch sehr viel
ob
über
wir
die
ein Problem haben.
Nee, ich finde ja, wir bereiten uns nur schon mal auf die Schattenseiten des Lebens vor, solange es uns noch gut geht. Und wie wir heute bei Steffi gelernt haben, es ist ja auch nicht alles schlimm. Und so eine Scheidung ist kein Weltuntergang. Und so eine Scheidung ist auch manchmal das einzig Ende. Richtige. Und nur aus einem guten Ende kann ein guter neuer Anfang werden. Ja.
Richtig. Richtig, richtig. Und am Ende ist es halt so, habe ich in meinem Leben auch gelernt, es geht immer weiter. Ja. Man denkt immer, es ist alles ganz schlimm und es zerbricht alles, aber am Ende geht es immer irgendwie weiter. Immer.
Ja. So wie es auch in dieser Sendung immer, immer weitergeht.
Ja.
Und zwar jetzt mit der Abschiedsrunde. Steffi, als langjähriger Fan von Schokolade fürs Ohr, weißt du es ja bereits. Jeder Gast darf sich zwischen drei Dingen entscheiden, wie wir gemeinsam aus der Sendung rausgehen. Heute im Angebot habe ich entweder, du kannst uns einen guten Witz erzählen und wir haben in dieser Sendung, in diesem Podcast noch nie einen richtig guten Witz gehört, also du wärst die Erste. Mhm. Wenn du uns einen guten Witz erzählst, dann lachen wir auch drüber. Das ist das eine. Oder du machst ein Tiergeräusch nach und Laura und ich müssen raten. Und wer es errät, darf beim nächsten Mal die Moderation an die andere Person abgeben. Oder du darfst dir gemeinsam mit Laura ein spontan gedichtetes Lied zum Thema Scheidung anhören und mitsummen.
Das finde ich gut. Das kannst du gut.
Das ist immer so schön, Patrick.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das ausgewählt wird.
Du bist halt ein. Ich habe jetzt gerade die ganze Zeit über den Witz nachgedacht. Ich kenne zwei, aber die sind beide gut. Aber ob ihr die auch gut findet, ist ja mal die Frage. Also sing mal lieber für mich.
Wir wollen dich singen hören.
Genau. Leg Na los.
Gut. Dann fange ich
mal an. Ich kenne dich jetzt seit 30 Jahren. Du hast immer gesungen. Also fang an.
Ja. Man sollte mit Traditionen nicht brechen.
Richtig.
Es ist Schluss. Es gibt nicht mal einen letzten Kuss, weil ich traurig bin und es scheiße find, dass Schluss ist, Schluss sein muss. Es ist aus, doch ich bin trotzdem noch eine heiße Maus und ich werd schon jemand finden. Und diesen jemand an mich binden. Es ist vorbei, bye, bye. So wie einst bei Rio Rai. Sehr von Tonsteine scherben diesem Meister. Der nächste Junimond erscheint allein. Ich schaue ihn mir an mit einer Flasche Wein und mit ein paar Freunden, die immer da sind, wenn ich mal am Boden bin. Schalalum, Schalalum, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen dumm, doch es ist okay, wie es kam, es tut nicht mehr weh, doch es kotzt mich noch an, weil alles anders war, als ich's wollte, weil es nicht so schön war, wie es hätte sein sollen, weil es komisch ist, allein zu sein, aber besser allein, als noch länger bei dir zu bleiben. Schalalei, Schalalei, mein Ex ist ein dummes Schwein und Patricks Ex ist es auch. Sie war eine ganz schlimme Frau. Dieses Lied ist ziemlich frech und vielleicht auch ein bisschen drüber. Aber so sind sie halt immer. Patrick Stellers spontane Schokoladenlieder.
Wuhu! Ja, man okay, merkt, der rennt das Thema. Ja, da ist Emotion drin.
Da ist Emotion
drin. Genau. Sehr gut zusammengefasst.
Ich habe es jetzt nicht ganz komplett durchimprovisiert. Ich hatte so ein paar Fetzen, hatte ich mir schon zurechtgelegt.
Ja. Ja.
Aber hast es war du gut sehr gemacht. Schön. Der Junimond war auf jeden Fall auch gut.
Ja, also rein schön. Thematisch, ne? Passt es ja auch.
Aber ja, mega. Die Freunde sind auch wirklich wichtig in so einer Zeit. Ja. Hast du, wenn du die nicht hast und Familie, bist du verloren.
Auf jeden Fall. Bei allen Trennungen, die ich jemals erlebt habe, hatte ich immer jemanden, der sich neben mich gesetzt hat und der es einfach ertragen hat, dass ich nichts sage und einfach nur so vor mich hin wimmere wie so ein wie so ein kleines Kind. Und das war dann immer ganz wichtig, weil all diese Sprüche so von wegen, ach, find's schon noch jemand anders und das wird schon wieder und Zeit halt alle Wunden. Mhm. Man weiß es, aber man will es nicht hören.
Nee. Weißt du, was mein Lieblingsspruch war um die Scheidung herum? Der nee. Allerliebste Spruch, den ich so oft gehört habe. Ach, ihr hattet doch auch schöne Zeiten. Nee, will ich nicht hören, da ich auch schöne Zeiten hatte. Nee, das interessiert mich jetzt in dem nicht Moment. Mehr. Ich finde den gerade richtig doof und ich möchte jetzt nicht hören, dass ich mit dem auch mal schöne Zeiten hatte. Ja. Weil ich finde den jetzt gerade richtig kacke. Und in 10 Jahren finde ich vielleicht mal nochmal ein Wort daran, dass ich schöne Zeiten mit demjenigen hatte, aber aktuell nein.
Allerletzte Frage. Hast du denn gemeinsame Fotos aus dem Handy gelöscht oder gibt's die noch?
Man kriegt ja immer auf dem Handy so von, was hast du letztes Jahr um die Zeit gemacht oder vor 5 Jahren? Oh, und ja. Wenn da Fotos auftauchen, die lösche ich tatsächlich. Ich habe immer schon Fotos ein paar gelöscht, aber wenn dann da nochmal welche auftauchen, die lösche ich tatsächlich. Und meine Tochter hat mir gerade zum Muttertag so ein Fotoalbum geschenkt und da war richtig in 16 so eine Pause und da sagt meine Mama, warum hast du denn hier so wenig Bilder aus 16? Da hat sie gesagt, naja, da gab es nur so viele Bilder mit dem drauf. Und die wollte ich nicht.
Ja.
Da gibt es nicht so viele.
Naja.
Ja, also ich brauche das auch nicht. Also es ist tatsächlich der erste Mann in meinem Leben, wo ich keinen Kontakt mehr möchte. Ich habe zu meinen Ex-Freunden eigentlich immer irgendwie noch Kontakt gehalten, irgendwie, warum auch immer, aber da will ich ihn nicht.
Verständlich. Steffi, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Erzähllust.
Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Ja. Das freut mich. Laura, wie ging's dir? Hast du die Liegezeit gut rumgebracht? Hat sich das Kind zwischendurch mal gemeldet?
Ja, der tritt immer mal wieder fröhlich.
Okay.
Nee, aber für mich war es unterhaltsam und schön, euch, dass ihr hier mit mir rumliegt, sozusagen.
Ja. Ah, schön. Doch. Worüber wir das nächste Mal reden, das wissen wir noch nicht. Auch
wir
noch
sind auch
nicht.
Offen ob für Vorschläge.
Genau. Ihr könnt uns auch immer schreiben. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitmachen, fürs Dranbleiben. Und ich freue mich auch schon auf die nächste Sendung, wenn es dann wieder heißt
Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, Schokolade fürs Ohr, das klingt